der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate-Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokogo bei euch in Deutschland?
Ich dufte.
So positiv haben Sie die Lage ja noch nie gesehen.
Düfte und Aromen sind gerade in den Schlagzeilen. Und mittendrin ein im DAX notierter deutscher Duft- und Aromenhersteller. Die großen vier der Branche, zwei schweizerische, ein amerikanisches und ein deutsches Unternehmen, die gemeinsam etwas mehr als 60% des Marktes beherrschen, haben im März Besuch bekommen.
Das klingt nach einem potenziellen Kartellverstoß mit Durchsuchungen durch die Kartellbehörden. Haben die vier Wettbewerber ihre Preise abgesprochen oder den Markt geografisch unter sich aufgeteilt?
Die EU-Kommission und die Schweizerische Wettbewerbskommission verdächtigen die vier Marktführer gleich mehrerer wettbewerbswidriger Absprachen. Eine Marktaufteilung ist wohl nicht Gegenstand der Untersuchungen, aber dennoch ein Bündel verschiedener Absprachen. Die Schweizerische Wettbewerbskommission hat das so ausgedrückt, ich zitiere, es besteht der Verdacht, dass sie ihre Preispolitik koordinierten, ihre Konkurrentinnen daran hinderten, bestimmte Kundinnen zu beliefern und die Herstellung gewisser Duftstoffe beschränkten.
Wenn hinter diesen drei unterschiedlich gelagerten Wettbewerbsverstößen ein ausgeklügeltes System stecken sollte, dann dürfte es für die Kartellanten sehr, sehr teuer werden. Jetzt müssen wir wohl abwarten, ob die Behörden bei den Durchsuchungen Beweise gefunden haben, die den Verdacht erhärten.
Ja, zunächst gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Wenn aber etwas dran ist oder sogar System dahinter steckt, könnte das aus kartellrechtlicher Sicht ein sehr interessantes Szenario werden. Eben nicht nur eine platte Preisabsprache.
Und was macht die Kokogo sonst so?
Och, eigentlich schlagen wir uns ganz wacker. Im Korruptionswahrnehmungsindex 2022 von Transparency International haben wir uns gegenüber dem Vorjahr sogar um einen Platz verbessert und sind jetzt Neunter. Wobei wir davon profitierten, dass sich das zuvor vor uns liegende Luxemburg in der Bewertung noch mehr verschlechtert hat als wir.
Sauber. Also weiterhin in den Top 10. Da werden wir Österreicher so schnell nicht hinkommen. Wir sind von einem ordentlichen Platz 13 jetzt auf Platz 22 abgerutscht. In der Bewertung haben wir uns gleich mal um 3 Punkte verschlechtert. Wir können nur hoffen, dass unser Antikorruptionsvolksbegehren und dessen Unterstützung unter anderem durch unseren Bundespräsidenten und Justitia diesen Trend umkehren können.
Sagten Sie gerade, Justitia unterstützt das Volksbegehren? Das ist, wenn ich richtig weiß, die römische Göttin der Gerechtigkeit gewesen.
Vollkommen richtig. Der Besuch der Justitia im renovierten Wiener Parlamentsgebäude Mitte Jänner war ein ziemlich aufwendiger PR-Gag mit einer Schauspielerin als Justitia, weißgewandet, mit verbundenen Augen über den roten Teppich wandelnd. Sie meinte, sie habe auf ihren Reisen Wien ein bisschen vernachlässigt und wolle nun darauf drängen, dass das Volksbegehren ernst genommen wird. Und dabei hat sie ein wenig mit dem Schwert dumm und dumm gefuchtelt.
Hat euer vom Bundespräsidenten und der Justitia unterstütztes Volksbegehren unterm Strich nun irgendetwas bewirkt?
Ja, schon. Es wurde viel diskutiert und politisch gestritten. Der Justizausschuss hat nach einem Hearing mit namhaften ExpertInnen die Ergebnisse im Nationalrat vorgestellt. Einige Gesetze wurden bereits verabschiedet bzw. sind auf dem Weg. Da geht es um die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts, um mehr Transparenz bei den Parteikassen, aber auch um eine Aufstockung des Justizapparats, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können.
Das ist ja deutlich mehr, als wir uns anfangs vom Volksbegehren versprochen haben. Und es ist offenbar auch noch so einiges in der Pipeline. Das kann meines Erachtens durchaus helfen, die Talfahrt beim Korruptionswahrnehmungsindex zu stoppen. Aber wissen Sie, was wahrscheinlich am wirkungsvollsten hilft?
Na, aber Sie werden es mir gleich sagen, oder?
Das Thema ist auf dem Tisch und es wird darüber geredet und gestritten. Natürlich ist das manchmal auch unangenehm oder sogar peinlich, aber Ohne diese Diskussion kann man den nächsten Schritt nicht gehen. Transparenz ist in meinen Augen jedenfalls das wirksamste Instrument pro Compliance.
Apropos Transparenz, eines habe ich noch vergessen. Im Zuge der Diskussion des Antikorruptionsvolksbegehrens haben wir Mitte Februar unser HinweisgeberInnenschutzgesetz endlich durchbekommen. Endlich!
Höre ich da etwa österreichisches Triumphgeheul?
Nö, warum? Ihr habt doch euer Gesetz zum Schutz von HinweisgeberInnen schon im Dezember letzten Jahres im Bundestag verabschiedet.
Und wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte der Bundesrat am 10. Februar dem Gesetz zugestimmt. Hat er aber nicht.
Bei uns hat der Nationalrat am 1. Februar 2023 das Gesetz beschlossen und der Bundesrat hat etwas mehr als 2 Wochen später zugestimmt. Was macht's ihr denn?
Fragen Sie nicht, Frau Kalil, fragen Sie nicht. Die EU-Hinweisgeberrichtlinie gibt es seit 2019. Das war übergespitzt gesagt vor 4 Jahren.
Und die EU-Staaten hatten bis 17. Dezember 2021 Zeit, sie in nationales Recht zu überführen. Gelten tut's seitdem ja eh schon.
Genau so ist es. Und Österreich hat die Umsetzung jetzt offenbar mit 14 Monaten Verspätung hinbekommen. Deutschland aber nicht.
Die österreichischen Bundesbahnen haben auch deutlich weniger Verspätung als die Deutsche Bahn.
Jetzt machen Sie doch bitte nicht noch ein Fass auf. Im Ernst, beide Staaten haben die Umsetzungsfrist verpasst und deshalb schon im Januar 2022 Aufforderungsschreiben von der EU-Kommission erhalten. Deutschland bekam dann im Juli 2022 noch eine mit Gründen versehene Stellungnahme der EU-Kommission um die Ohren.
Österreich war da dank eines Ministerialentwurfs vom Juni 2022 schon unterwegs mit der Umsetzung. So blieb uns im EU-Vertragsverletzungsverfahren erst einmal die 2. Stufe erspart.
Deutschland leider nicht. Und Mitte Februar 2023 standen wir auf der 3. Stufe. Unmittelbar nach der Ablehnung durch den Bundesrat hat die EU-Kommission die Bundesrepublik nun verklagt.
Das heißt, Deutschland drohen jetzt Zwangsgelder oder andere Strafzahlungen.
Darauf läuft es hinaus. Leider kommt das gar nicht so selten vor. Im Falle des Hinweisgeberschutzgesetzes finde ich das aber echt besorgniserregend. Das war alles vermeidbar und es gibt meines Erachtens keine Rechtfertigung dafür.
Wenn man es genau nimmt, ist das staatliche Non-Compliance.
Touché.
Ihr wart uns doch eigentlich voraus. Was ging dann schief?
Na, da kommt einiges zusammen und meine Sichtweise darauf ist sicherlich nicht ganz objektiv, weil ich nämlich bei sowas Blutdruck kriege. Zunächst einmal stehen wir in dieser Zeit alle unter erhöhtem Druck, auch unsere Politiker. Und fraglos gibt es viel wichtigere Themen und die Politiker versuchen, zusätzliche Belastungen von uns fernzuhalten.
Bis jetzt haben Sie den Blutdruck aber noch ganz gut im Griff, Herr Galster.
Die Oppositionsparteien haben bereits im Dezember letzten Jahres versucht, das Lieferkettengesetz auszubremsen. Man wollte ein späteres Inkrafttreten, um die Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten.
So richtig clever ist das aber nicht. Denn wir haben ja schon beim letzten Mal besprochen, dass die EU an einem noch viel weiterreichenden Gesetz zum Umgang mit den Lieferketten der Unternehmen arbeitet.
Ja, und diese Richtlinie wird kommen. Deshalb verlief das Manöver im Dezember auch im Sande. Als nun unser Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesrat landete, wollte die Opposition wieder etwas Gutes für den Mittelstand tun und verweigerte die Zustimmung.
Wenn ich es richtig weiß, geht der deutsche Gesetzentwurf auch deutlich weiter als der österreichische. Geschützt werden, kurz gesagt, HinweisgeberInnen und ihre Hinweise auf alle möglichen Straftaten. In Österreich wird diesbezüglich kritisiert, dass zum Beispiel Meldungen zu Verstößen gegen das Arbeitsrecht, Mobbing oder zu sexuellen Übergriffen nicht erfasst und diesbezügliche Hinweisgeber eventuell gar nicht geschützt sind.
Der relativ weit gefasste sachliche Anwendungsbereich, der im Kern tatsächlich alle Straftaten umfasst, war aber gar nicht der Stein des Anstoßes. In Soweit würde ich Österreich empfehlen, noch einmal über den Anwendungsbereich nachzudenken. Straftaten in den Unternehmen oder solche, die von ihnen ausgehen, wollen wir alle nicht. Und Hinweisgeber sollten kein Strafrechtsstudium brauchen, um bewerten zu können, ob ihre Meldung im Falle einer Korruptionsstraftat geschützt wird und im Falle eines Betruges oder einer Untreuehandlung eben nicht. Die vorgebrachten Einwände gegen das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz waren aber viel naiver. Anders kann man das nicht sagen.
Ging es ums Petzen oder Anschwärzen und die damit verbundenen negativen Assoziationen?
Nein, daraus hätte man sogar eine anspruchsvolle gesellschaftlich-kulturelle Diskussion machen können. Die Gegenargumente drehten sich vielmehr um zusätzliche Belastungen für kleinere Unternehmen und um potenzielle Gefahren eines Missbrauchs des Whistleblowings, vor allem bei anonymen Hinweisen.
Das überrascht mich jetzt. Es gibt allerlei Studien und Erfahrungen, die bestätigen, dass missbräuchliche Meldungen eher die Ausnahme sind, zumal vorsätzlich falsche Meldungen immer geahndet werden können und dass Hinweisgeber oft nur bei Wahrung ihrer Anonymität bereit sind, wirklich schwerwiegende Gesetzesverstöße zu melden, ist ebenfalls nachvollziehbar und durch Studien belegt.
Das wissen Sie, Frau Kalil, das weiß ich, aber das weiß die Mehrheit im Deutschen Bundesrat leider nicht. Oder setzt sich aus anderen Beweggründen über diese Erkenntnisse hinweg. Jetzt, Ende März, hat es die Regierungskoalition noch mit einem Trick versucht, indem sie den zustimmungsbedürftigen Teil des Gesetzes, der beamtenrechtliche Regelungen betraf, aus dem Gesetzentwurf herausgeschält hat. Aber dann wurde auch diese Variante wieder von der Tagesordnung im Bundestag genommen. Bin jetzt wirklich gespannt, wie lange es noch dauert, bis das Gesetz endlich in Kraft tritt.
Staatliche Non-Compliance wurde in diesem Zusammenhang nicht thematisiert?
Nicht, dass ich wüsste. Achtung, Blutdruck. Wenn wir gute Europäer sein wollen, müssen wir uns auch an europäisches Recht halten. Das ist ja vielfach sogar auf unsere, also deutsche Initiative entstanden oder wurde wenigstens mitgetragen, häufig nach erheblicher politischer Einflussnahme durch Deutschland.
Oder mit anderen Worten, Compliance ist nicht nur etwas für Unternehmen, Manager und Mitarbeiter, sondern auch ein wichtiges Thema für den Staat selbst, vor allem, wenn er als Vorbild wahrgenommen werden möchte.
Das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können, Frau Kalil.
Dann lassen Sie uns doch noch ein paar andere Compliance-Phänomene des noch jungen neuen Jahres streifen. Was ist denn aus dem Rundfunkskandal bei der ARD geworden?
Ich glaube, jetzt brauche ich doch eine Tablette. Nein, so schlimm ist es nicht. Die ARD hat sich ziemlich zügig einen Leitfaden mit dem Titel ARD Compliance Standards zugelegt. Und der kann sich sehen lassen. Ich entdecke darin ganz viele Elemente für ein funktionierendes Compliance-Management-System, wie sie auch in der ISO 37301 beschrieben sind.
Na, das klingt doch mal nach einem echten Fortschritt. Vielleicht will die ARD ja ihr Compliance-Management-System in absehbarer Zeit nach der ISO 37301 zertifizieren lassen.
Das glaube ich jetzt eher nicht. Da muss die ARD erst noch ein bisschen Transparenz üben.
Sie sprechen in Rätseln.
Nun, im Compliance-Leitfaden der ARD findet sich der schöne Satz, ich zitiere wieder, zugleich hat die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, nachvollziehen zu können, ob wir unserem Anspruch an Integrität auch gerecht werden und dass wir mit Verstößen gegen Regelungen transparent, konsequent und nachhaltig umgehen.
Manchmal bringen Sie mich an den Rand der Verzweiflung, Herr Galster. Das ist doch geradezu vorbildlich.
Ich mache es auch nur ein bisschen spannend. Der Clou ist, dass die ARD Ende November 2022 lautstark verkündete, dass sie diesen Compliance-Leitfaden beschlossen hat.
Und weiter?
Aber sie hat ihn nicht veröffentlicht. Sie bezeichnete ihn als internes Papier, obwohl in dem Papier steht, dass die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf hat, die Compliance der ARD nachvollziehen zu können.
Mir wird ganz schwindelig.
Das ging vielen so. Es hat dann auch nur ein paar Tage gedauert, bis ein erstes Grundverständnis bei der ARD einsetzte, was Transparenz eigentlich bedeutet. Ich habe mir den Leitfaden dann gleich runtergeladen und studiert. Er ist handwerklich ganz gut gelungen.
Ganz gut ist aber nicht perfekt. Woran klemmt es am meisten?
Der Leitfaden ist so etwas wie der Mutterkodex für korrespondierende Compliance-Leitlinien in den einzelnen Rundfunkanstalten. Will heißen, jede Rundfunkanstalt soll sich einen eigenen Compliance-Kodex geben und ihr eigenes Compliance-Management-System entwickeln.
Natürlich im Rahmen und in den Leitplanken des ARD-Leitfadens.
Ja, aber das ist langfristig kaum durchzuhalten. An der Entstehung des ARD-Leitfadens waren 9 Juristen und Compliance-Fachleute der verschiedenen Rundfunkanstalten und Gremien in der ARD beteiligt. Und wie man hört, auch einige teure externe Berater. Wenn jetzt auf der Ebene der Rundfunkanstalten unkoordiniert eigene Systeme entwickelt werden, führt dies zwangsläufig zu einem Qualitätsgefälle. Ich muss aber einräumen, dass die ARD zusätzlich eine Arbeitsgemeinschaft Compliance gebildet hat. Und vielleicht ist diese AG in der Lage, darauf hinzuwirken, dass das Compliance-Niveau flächendeckend erreicht und gehalten werden kann.
Ihr macht ja Sachen. Da traue ich mich ja kaum zu fragen, was jetzt aus der Berlin-Wahl geworden ist oder ob es in puncto Cybersicherheit neue Vorkommnisse gibt oder ob die Nachhaltigkeit und die CSR-Berichterstattung wieder verstärkt ein Thema ist.
Eins nach dem anderen, Frau Kalil. Zu allen diesen Komplexen gibt es neue Entwicklungen. Die Berliner Wahl wurde wiederholt und die CDU ging aus ihr als Sieger hervor. SPD und Grüne lagen so nah beieinander, dass mehrfach nachgezählt werden musste. Das lag aber tatsächlich am engen Ergebnis. Nun wird es bald einen neuen regierenden Bürgermeister der CDU geben, der in einer großen Koalition mit der SPD vor noch größeren Herausforderungen steht.
Aber die Wahl ist dieses Mal reibungslos verlaufen?
Im Wesentlichen schon, nur die Regierungsbildung war alles andere als einfach. Kommen wir zur Cybersicherheit. Die Medien berichten ja regelmäßig über Vorfälle, die zumeist kommunale Einrichtungen, Universitäten und auch Unternehmen betreffen. Im Februar hat es aber auch eine große Anwaltskanzlei in Nordrhein-Westfalen getroffen. Offenbar durch einen Ransomware-Angriff wurden alle Kommunikationssysteme der Kanzlei lahmgelegt. Es sollte wohl ein Lösegeld erpresst werden, um nach dessen Zahlung die Verschlüsselung der Daten wieder rückgängig zu machen.
Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Und ist jetzt wieder alles in Ordnung?
Anfang März war zu lesen, dass der Angriff nun beendet ist und die IT-Systeme der Kanzlei wieder fast vollständig laufen. Das war ein sehr arbeitsreicher Monat für die Kanzlei und eine erhebliche Belastung der Mandantenbeziehungen.
Bleibt noch das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Gibt es auch da neue Entwicklungen?
Zu Jahresbeginn ist die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, in Kraft getreten. Wieder ein Thema aus dem EU-Recht. Da kommt so einiges auf die Unternehmen zu. Auf Unternehmen, die bereits der CSR-Richtlinie unterliegen, schon im nächsten Jahr.
Bedeutet das, dass die Berichtspflichten nicht nur inhaltlich ausgeweitet, sondern auch auf weitere Unternehmen ausgedehnt werden?
Ja, und das kann uns angesichts der fortschreitenden Klimakrise auch nicht wirklich überraschen. Schon übernächstes Jahr müssen nicht nur kapitalmarktorientierte Großunternehmen, sondern alle größeren Unternehmen die Berichtspflichten erfüllen. Und da ist man schnell dabei. Es reichen zum Beispiel schon ein Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro und 250 Mitarbeitende aus. Die Berichtspflichten werden nicht nur inhaltlich ausgeweitet, sondern man muss sich an standardisierte Vorgaben halten. Das heißt, die Berichterstattung selbst muss dann zwingend in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts erfolgen.
Das bedeutet ja dann wohl, dass gesonderte, nicht finanzielle Berichte zur Nachhaltigkeit nicht mehr ausreichen.
Es ist bestimmt gut, wenn sich die Unternehmen frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Es gilt abzuklären, was ab wann gilt und gegebenenfalls Vorkehrungen zu treffen, dass man den Berichtspflichten inhaltlich und auch technisch Folge leisten kann.
Die nicht finanziellen Berichte haben wir im Zusammenhang mit einer Änderung des österreichischen Kodex in unserer zweiten Folge von Kokoko erwähnt. Wenn sich durch die CSRD diesbezüglich etwas ändert, wird auch der österreichische Corporate Governance Kodex angepasst werden müssen. Auch das ist eine Aufgabe staatlicher Compliance. Schon verblüffend, wie eng Compliance und Corporate Governance wieder einmal miteinander verknüpft sind.
Sie sagen es, Frau Kalil, Sie sagen es.